Herzlich willkommen beim Podcast von Immanuel Grauer. Wir hoffen, du hast eine gute Begegnung mit Inputs rund um den christlichen Glauben. Denn hier geht's um Jesus.
Wenn wir in die Bibel reinschauen, gibt es zwei große Teile. Die alte Hasen und euch ist nichts Neues. Wir haben zum einen den ersten Teil der Bibel, das Alte Testament, und zum anderen den zweiten Teil, das Neue Testament. Und die unterscheiden sich in zwei grundlegenden Fragestellungen. Im Alten Testament begegnet der Gläubige auf etwas andere Art Gott als im Neuen Testament. Man könnte sagen, das Neue Testament ist eine Revision des Alten, aber das wäre vielleicht fast ein bisschen zu viel. Es ist eigentlich vielmehr eine Fortsetzung, eine Vollendung des Angefangenen, wie Jesus es selber nennt. Im Alten Testament begegnet der Gläubige Gott auf dem Boden des Gesetzes. Deswegen spricht das Neue Testament oft vom alten Bund. Ein Bund mit Gott, der darin besteht, wenn ihr das haltet, was ich euch vorschreibe, dann werdet ihr leben. Im Neuen Testament hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass es der Gläubige gar nicht kann, es zu halten. Und Gott eröffnet seinen eigentlichen Weg, nämlich Gnade, Glaube, Jesus. Vor einiger Zeit habe ich Elternzeit gemacht, ihr erinnert euch vielleicht noch schwach dran. Und ich auch nur noch schwach. Und da mussten manche Sachen ausfallen, zum Beispiel unser Jugendbibelkreis, der Jubik, den wir immer dienstags alle 14 Tage hier haben. Und manche von den Leuten, die in Jubik kommen, kommen tatsächlich sehr gern dorthin. Und sie haben beschlossen, dass sie sich nochmal separat treffen, die Mädels. Wollten sich separat treffen und für sich dann alle zwei Wochen wenigstens in der Bibel studieren und schauen, was sie lernen können davon. Und nachdem sind sie mit einem Paket voll Fragen gekommen und haben dann gesagt, das müssten wir jetzt eigentlich mal behandeln in der Folgezeit. Und eine der Fragen war, oder die, was sie sich gewünscht haben, war, könnten wir nicht mal darüber nachdenken, wie sieht's in der Ewigkeit eigentlich aus? Wie ist es mit Gericht in der Ewigkeit für uns als Gläubige oder nicht? Und wie ist es mit Lohn? Gibt's eigentlich was im Himmel? Oder nicht? Kriegen alle alles gleich? Oder gibt es Unterschiede? Das war eine spannende Frage, und die haben wir in den letzten Wochen im Jubik betrachtet. Und in eine ganz ähnliche Richtung stößt auch der Bibeltext von heute. Es geht vom Thema her, reich oder reich in Gott. Wir können es auch lesen. Hier unser Oberthema in der Matthäus-Auslegung ist ja Lebensart. Es ist ein ganz unterschiedlicher Ansatz. Geht es mir darum, etwas hier auf der Erde zu sammeln, reich zu sein? Oder geht es mir darum, etwas in der Ewigkeit zu sammeln, reich in Gott zu sein. In vier Punkten möchte ich mit euch durch diesen Bibeltext gehen und ich hoffe, dass wir alle was davon lernen können für uns. Ich selber bin immer wieder angesprochen von den Dingen und von dieser Radikalität, mit der Jesus mich selber in Frage stellt und uns, vielleicht uns als Deutsche ganz besonders oder überhaupt uns als Reiche im weitesten Sinne. Der erste Gedanke. Du weißt, was zu tun ist. So habe ich es mal überschrieben, weil darum geht es in diesen ersten Versen. Es kommt einer, stellt eine Frage, weiß aber eigentlich schon die Antwort. Ja. Und siehe, einer trat herzu und fragte ihn, also Jesus, guter Meister, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Es kommt irgendeiner, der Name ist nicht bekannt, der ist auch egal, wer es könnte jeder von uns sein, der diese Frage stellt. Und er fragt einfach, hey, wie kann ich in den Himmel kommen? So würden wir vielleicht die Frage formulieren. Wie kann ich eigentlich gerettet werden? Guter Meister, was muss ich Gutes tun? Schönes Wortspiel, war vielleicht ein bisschen ein Poet, ne? Auch im Griechischen ist dieses Wortspiel da. Du bist gut, du kannst mir doch vielleicht sagen, was ich Gutes tun muss. Und das ist eine ganz zentrale Frage für unser Leben, auch für diesen Mann war es eine zentrale Frage. Wohin kann ich mich wenden, wenn ich wissen will, wie ich gerettet werden kann? Wie kannst du gerettet werden? Das ist die zentrale Frage deines Lebens. Die ist noch wichtiger als, was für einen Beruf du ergreifst, wichtiger als, welchen Partner du mal heiratest oder ob du überhaupt heiratest. Das sind auch wichtige Fragen. Aber die wichtigste Frage ist, wie kannst du gerettet werden? Oder wie 500 Jahre Reformationsjubiläum, Luthers zentrale Frage, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Wie kann Gott mir gnädig sein? Und hier wird schon in dem ersten Bibelvers deutlich, dass diese Frage reich oder reich in Gott eigentlich gar keine Frage ist. Sondern wenn wir die Ewigkeit anschauen, da gibt es eigentlich nur eine Antwort. Reich in Gott ist das Entscheidende. Reich, etwas hier zu sammeln, ist von der Ewigkeit her geguckt völlig egal. Jesus antwortet ihm auf eine ganz einfache Art und Weise, die zeigt, dass er mit dieser Fragestellung gar nicht so einverstanden war. Er sprach zu ihm, Vers 17, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Willst du aber in das Leben eingehen, so halte die Gebote. Also ganz einfach, ist doch klar. Du weißt es doch schon, wir wissen das doch schon über 1200 Jahre, sagt er an dieser Stelle. Wenn du gerettet werden willst, da ganz klar 10 Gebote, zack, 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 und dann kannst du gerettet werden. Jesus empfindet, so hat man den Eindruck, diese Frage als unehrlich, als heuchlerisch. Und er möchte lieber jemanden haben, der ganz ehrlich vor ihm tritt und sagt, ja, wie geht's? Aber der, und das zeigt die Folgegeschichte, der ist mit stolz geschwellter Brust hingestanden und sagt, hey, ich bin ein guter Mann. Ich bin gar nicht so schlecht. Sag mir, fällt noch irgendwas oder habe ich es drauf? Und Jesus antwortet ihm mit dieser Gegenfrage, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Damit sagt er eigentlich, hey, wenn du mich gut nennst, heißt es, dass du mich für Gott hältst. Hältst du mich für Gott? Bin ich Gott für dich? Oder bin ich einfach ein guter Mensch? Die Frage, die er auch heute uns stellt. Bin ich dein Gott oder bin ich einfach ein tolles Vorbild für dich? Bin ich ein guter Mensch? Wie ist deine Antwort darauf? Der Mann, es wird klar, hält Jesus einfach nur für gut. Er will nicht in diese Beziehung eintreten zu Jesus. Er will einfach nur einen guten Mensch haben. Ein Vorbild will irgendeinen weisen Lehrer haben, so einen Buddha, der ihm sagt, wie er besser leben kann. Er begegnet Gott selber auf der Ebene des Gesetzes, des alten Bundes. Was muss ich eigentlich tun? Und Jesus, ganz interessant, der antwortet ihm auch auf dieser Ebene. Er sagt, doch klar, wenn du mir so kommst, was muss ich tun, dann sage ich dir, was du tun musst. Das weißt du ja eigentlich schon lang. Wir merken nach einem Text, wandert das alles auf die andere Ebene des neuen Bundes, wo die Taten gar keine Rettung mehr bewirken können. Aber hier begegnet er dem, wie er auch fragt. Und sagt, du weißt, die Gebote alle halten. Und damit ist klar, Jesus sagt damit, kapitulier. Du kannst es gar nicht. Du schaffst es gar nicht. Es ist so ein immenser Anspruch, die 10 Gebote und die ganzen Gebote drumherum, dass jeder von uns, der sie mal ernstlich probiert hat einzuhalten, sagen muss, das packe ich nicht. Das ist einfach zu schwer. Vor allem, wir sind jetzt hier in Matthäus 19, wenn wir von der Bergpredigt her denken, Matthäus 5 bis 7, wo Jesus es ja intensiver auslegt, wo er sagt, Ehebruch heißt nicht nur tatsächlich mit jemandem zu schlafen, wenn du verheiratet bist, sondern heißt, was im Kopf abgeht. Töten heißt nicht nur tatsächlich jemandem das Messer in die Brust zu stecken, sondern heißt, wenn du im Innern das tust oder wenn du jemanden schon Idiot nennst oder so. Er verschärft dir das alles nochmal. Und in diesem Sinne ist jeder von euch einschließlich mir schuldig. Und das sagt Jesus, kapitulier euch, halte die Gebote, damit kannst du leben, aber ist klar, du kannst es ja auch gar nicht. Paulus greift später diesen Gedanken auf des Gesetzes und schreibt im Römerbrief, das Gesetz ist eigentlich uns nicht von Gott gegeben, in erster Linie, dass wir tatsächlich leben daraus. Also theoretisch könnte man gerettet werden durch Einhalten des Gesetzes. 3. Mose 18, Vers 5 heißt, hier sind meine Gebote und Regeln, wenn du danach tust, wirst du Leben haben aus ihnen. Ist ganz klar, also rein theoretisch könnte man gerettet werden durch Einhalten der Gesetze, aber es kann niemand. Und deswegen sagt Paulus, er spinnt es weiter und sagt, im Prinzip der tiefere Sinn des Gesetzes ist, dass es ein Zuchtmeister ist auf Jesus. Das sagt uns, das bringt uns in diese Verwirrung hinein, ich pack's nicht, ich kann's nicht, ich kann's nicht. Wer hilft mir? Wer hilft mir? Das diskutiert Paulus Römer 7, Römer 8, Römer 6 schon. Jesus hilft. Da kommt der neue Bund ins Spiel. Aber der junge Mann, den Jesus darauf stoßen will, dass er kapituliert vor Gott und sagt, hey, nur du kannst mich retten, ich kann's nicht, der ist wie viele von uns heute. Der sagt, oh, ich pack das schon. Wenn ich mich gut anstrenge, dann kämpfe mich dadurch. Ich schaff das. Bin gar nicht so schlecht. Der junge Mann antwortet, er sagte zu ihm, Vers 18, welche, wie wenn er es nicht wüsste, ne? Welche Gebote soll ich halten? Jesus aber sprach und dann zählte auf, du sollst nicht töten, sollst nicht Ehe brechen, sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, ehre Vater und Mutter und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist eigentlich ganz klar, Jesus sagt, du weißt doch Bescheid, du kennst doch die Gebote, du bist doch aufgewachsen damit, du kennst es. Viele von euch geht es genauso, ihr kennt doch alles. Diese Fragestellung, die begegnet mir oft auch von Leuten, dass sie sagen, hey, ich frage mich danach, was ist Gottes Wille für mein Leben, was soll ich tun? Ich bin so verwirrt und weiß nicht, was ich tun soll. Und dann drängt sich mir immer wieder die gleiche Frage auf und denke ich, ich habe eigentlich nicht das größte Problem mit den Sachen, wo ich nicht weiß, was Gott will, sondern mit den Sachen, wo ich genau weiß, was Gott will. Die sind eigentlich mein Problem. Vielleicht sollten wir uns mehr auf die Sachen konzentrieren, die wir kennen von Gott und die wir verstehen und merken, dass wir die leben sollten und nicht so sehr immer Fragen nach, theologische Fragen, dann und, wie ist das mit diesem und tieferen Sinn von das und so, sondern uns auf das konzentrieren, was Gott uns offenbart hat. Ich glaube, so ist auch Wachstum im Glauben als Christen. Ich nehme ein Stück wahr von Gott, ich lerne etwas von ihm, etwas über ihn und dann lebe ich das und dann führt mich Gott ein Stück weiter. Und das Schlimmste, was passieren kann, und ich habe so Christen kennengelernt und stehe vielleicht manchmal selber in der Gefahr, so einer zu sein, ist, dass man theologisiert und debattiert über Lehren und sie bleiben im Grunde leer, weil sie keine Auswirkung haben auf deinen Alltag, auf dein Leben. Und deswegen führt Gott dich auch nicht weiter. Deswegen lässt Gott dich auch nicht wachsen, weil du eben das, was du schon weißt, überhaupt gar nicht lebst. Und dann kannst du oft lang drüber debattieren, warum zeigt sich Gott nicht, warum offenbart er sich mir nicht, warum lerne ich nicht mehr von ihm, weil du das, was du weißt, halt dich an das. Und so sagt es auch Jesus zu dem, und er sagt einfach, welche? Ja, Ausrede. Und Jesus bringt dann diese Gebote der sogenannten zweiten Tafel. Auf der zweiten Tafel in den 10 Geboten sind ja die Gebote zwischen den Menschen, auf dieser Ebene, zwischen mir und dir. Du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht lügen und so weiter. Ne? Die bringt Jesus. Er lässt den ersten Teil der 10 Gebote eigentlich aus, wo es darum geht, das Verhältnis zwischen Gott und Mensch. Er bringt einfach nur den zweiten Teil. Und er führt es so aus und sagt, hey, das musst du einfach tun. Er weiß nämlich schon, dass die vielleicht weniger das Problem sind, sondern der erste Teil. Und der Mann sagt, kein Problem für mich, ne? Kann ich. Super, das kommt dann nachher. Ich hatte mal Besuch, eine Zeit lang, 2-3 Jahre lang, von einem Stadtstreicher, der Gerhard. Ist ein ganz lieber gewesen. Der ist hier, als wir hier gewohnt haben, ist er immer wieder gekommen. Im Winter, wenn es kalt war, hat er mal geklingelt. Er hat gesagt, es ist so kalt. Der war so um die 70 rum, hochintelligenter Mann. Und wir haben ihn aufgenommen, haben wir uns wohnen lassen. Für eine Nacht oder so lang hat er es ja nicht ausgehalten, bevor er wieder Alkohol tanken musste irgendwo. Und mit dem konnte ich mich super, wenn er einen bestimmten Pegel gehabt hat, konnte ich mich ganz, ganz toll mit ihm unterhalten über Nietzsche und Sartre und so weiter. Hochintelligent gebildet, ehemaliger Polizist. Und das war ganz spannend. Ja, pass auf mit der Waffe. Der hat nämlich jemand erschossen, ist deswegen auf der Straße gelandet im Dienst. Und er war hochgebildet und es hat ihn immer wieder die Frage umgetrieben, wie bin ich gut vor Gott oder nicht? Und wir haben geredet über die Ewigkeit, über Himmel, über Hölle. Und seine Frage war immer, oder seine Aussage war immer, ich bin gar nicht so schlecht. Ne? Ich habe gesagt, woher hast du deine Jacke? Ja, die habe ich beim Nagel geholt. Und er sagt, was hast du zahlt dafür? Ja, da habe ich nichts dafür gezahlt. Dann habe ich gesagt, ja, hast du einfach genommen? Ja, ich gehe da hin, suche mir eine raus und dann laufe ich wieder raus. Dann sage ich, du klaust doch. Dann sagt er, was? Das nennst du klauen? Die mit ihrem fetten Mercedes, die vorbeifahren, die klauen. Ja? Die bescheißen den Staat, da guckt keiner hin, ich nehme nur eine Jacke mit, die haben genug. So ungefähr hat er argumentiert. Und er hat immer wieder gesagt, ich bin gar nicht so schlecht. Ich bin gar nicht so schlecht, wie du denkst. Und er war auch, wie gesagt, ein Mann mit, man konnte das noch spüren, der hohe Ideale hatte in seinem Leben, dem es wichtig war, eigentlich aufrecht zu leben. Aber er hat diese entscheidende Verbindung zu Gott nicht gehabt. Und deswegen hat ihm auch die Erkenntnis in sein Herz gefehlt, dass er wusste, tief drin bin ich verloren. Ich kann gar nicht das erfüllen, was Gott eigentlich will. Mir fällt es jetzt so auf, heute ist ja der letzte Tag vom Ramadan bei den Moslems. Und ich habe mich die letzten Wochen immer wieder unterhalten, habe mich auch gewundert über die Jugendlichen aus der Schule, die zum Teil relativ radikal sind mittlerweile wegen dem Gaza-Konflikt, wo sie sich gegenseitig aufheizen und wie man die Juden alle mal erschießen müsste und so. Und da fällt mir immer wieder auf, wie die umgehen mit den Gesetzen im Islam. Ist ganz spannend. Sie essen kein Schweinefleisch, normal. Ja? Kein Schweinefleisch, vielleicht Salami, aber ansonsten kein Schweinefleisch eigentlich. Alkohol, manche nicht, je nachdem, wie sie drauf sind. Ramadan machen sie, solange der Emanuel keine Gummibärle mitbringt. Wenn ich aber Eis oder... Dann sind alle dabei, gell? Also, versteht ihr? Und so sind wir auch manchmal so auf dieser Ebene des Gesetzes. Und im Islam ist das ja noch, also ist ja der Gedanke des Gesetzes noch viel stärker. Im Islam ist ja am Schluss die große Waage, in der Ewigkeit wird alles auf die eine Seite geschmissen, auf die andere Seite die guten und schlechten Taten und dann wird gewogen und dann pff, weg oder nicht. Die haben alle gar keine Chance, also nach dem eigenen islamischen Lehre schon, wie viel mehr vor dem wahren Gott, ja, wenn sie auf dieser Ebene ihm begegnen wollen. Ich halte alles ein, dann funktioniert es schon. Wir Menschen sind nicht, ich sage mal, wir sind nicht dafür gemacht, seit dem Sündenfall, um die Gesetze einzuhalten. Wir schaffen das einfach nicht. Begegnest du Gott auf dem Weg des Gesetzes? Ich will ein guter Mensch sein. Ich will christliche Werte in meinem Leben verwirklichen. Ich will das tun, was du sagst, Gott. Und hoffst dadurch gerettet zu werden, dann hast du von vornherein verloren. Das ist die Aussage, die Jesus diesem Mann entgegenhält. Der zweite Gedanke hier. Also der weiß eigentlich schon, um was es geht. Aber jetzt führt ihn Jesus ein Stück weiter. Du weißt, ich habe es mal so überschrieben, du weißt noch gar nicht oder du weißt noch nicht, wie viel eigentlich zu tun ist. Wie viel zu tun ist. Eigentlich noch viel mehr, als du tust, verlangt Gott von dir, wenn du ihm auf der Ebene des Gesetzes begegnest. Der junge Mann spricht zu ihm, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an. Was fehlt mir eigentlich noch? Muss ein guter Mensch gewesen sein. Die ganzen zwischenmenschlichen Gesetze hat er sich toll verhalten. Und ich erinnere mich dran an meine Abitursklasse, da gab es auch solche Leute. Ich erinnere mich an zwei Mädchen. Die eine, die war im CVJM oder in der Kirche tätig, in der Jungschar und hat da, die war einfach ein guter Mensch. Aber wenn ich mit ihr gesprochen habe, habe ich nicht den Eindruck gehabt, dass sie eine persönliche Beziehung zu Jesus gehabt hat. Sie wollte einfach die Welt verbessern. Und hat sich da eingesetzt und hat mitgearbeitet. Und es war eine tolle, eine ganz stille, die hat nie was Böses gesagt, kaum gelästert und so, war echt eine coole. Und so. Oder eine andere, die war so ein bisschen, sag ich mal, so Attack oder Greenpeace-mäßig unterwegs mit so Bio-Sandalen und so Körnerfutter und immer die Leute bekehren und einfach vorleben, wie man diese Welt rettet. Ja? Solche Menschen sind ähnlich wie dieser Mann. Ich habe es alles gehalten, von meiner Jugend an. Bin ein guter Mann, oder? Muss stolz auf mich sein. Was fehlt mir noch? Also ein gewisser Hochmut kommt da raus, wo er gar nicht merkt, dass keiner von uns diese Gesetze im Grunde halten kann. Aber gleichzeitig auch, er merkt im Tiefsten, es fehlt noch was. Irgendwas stimmt doch nicht. Warum fühle ich mich trotzdem so schlecht? Warum fühle ich mich doch nicht gerettet, obwohl ich doch eigentlich mich anstrenge und alles gut und richtig mache? Warum? Das kommt hier in dieser Frage raus. Und Jesus sprach zu ihm, Vers 21, willst du vollkommen sein, so geh hin, verkauf, was du hast, gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Radikal. Jesus verlässt jetzt diese zweite Hälfte der 10 Gebote, wo es nur um ich und du geht. Und jetzt geht er in diese erste Hälfte der Gebote, denn das ist das eigentliche Problem bei dem Kerl. Diese Gott und ich Beziehung. Und er, da Jesus selber Gott ist, weiß er genau, wo das Problem ist. Er merkt, was sich zwischen Gott und diesem Mann geschoben hat. Und das war die Kohle. Er hat gesagt, dann verkauf alles. Das könnte bei dir was ganz anderes sein vielleicht. Verkauf einfach alles, gib das Geld den Armen. Wenn das so einfach wäre, ne? Einfach weg damit und folg mir nach. Das Verhältnis zu Gott war das Problem dieses Mannes. Der Jesus immer noch auf dem Boden des Gesetzes begegnet und sagt, hey, was muss ich tun? Und dann sagt Jesus, wenn du wirklich vollkommen sein willst, ja, dann geh hin. Wenn du vollkommen sein willst, nicht nur gut, du fragst mich vorher, guter Meister, was muss ich Gutes tun? Wenn du wirklich perfekt sein willst, dann musst du wirklich diesen Teil auch halten. Weg mit deiner Kohle, alles weg und folg mir nach. Anspielung auf Kapitel 5, wo Jesus sagt, Kapitel 5, 48, ihr aber sollt vollkommen sein, wie mein Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist alles noch in diesem Bereich, wo es um das Tun des Menschen geht. Wenn wir Gott schon so begegnen, nimm du uns auch beim Wort. Wenn du Gott so begegnest, was soll ich tun? Dann nimmt dich Gott auch beim Wort. Aber immer wieder versucht Jesus diesen jungen Mann an diesen Punkt zu führen, wo er merkt, hey, das kann ich doch gar nicht. Gibt es auch noch einen anderen Weg? Das kann ich doch gar nicht. Das Grundproblem dieses Mannes war es, er wollte gar nicht ganze Sache machen mit Gott. Er wollte einfach nur sich ein Plätzle im Himmel einkaufen, ne? Wie wenn man investieren könnte in eine gute Immobilie. Im Himmel Häusle kaufen. Jesus sagt, das ist nicht entscheidend. Die Entscheidung ist du und Gott. Wie ist dein Verhältnis zu Gott? Und deswegen sagt er, so wirst du einen Schatz im Himmel haben, wenn du dein Geld den Armen gibst. Übrigens, das ist nur nebenbei gesagt, was wir hier sehen können. Im Himmel wird nicht alles gleich sein. Im Himmel werden wir nicht, wenn wir mal in der Ewigkeit sind bei Gott, wird nicht einfach so, schon jeder auf die gleiche Ebene gehoben und alles ist gleich. Sondern dieses Bootcamp, dieses Leben hier auf der Erde entscheidet darüber, wie wir im Himmel leben werden. Das macht die Bibel ganz deutlich. Nicht jeder bekommt denselben Stand in der Ewigkeit. Das halte ich für humanistische Gleichmacherei. Die Bibel spricht vom Himmel oft wie von so einem Bankkonto. Und jetzt müssen wir aufpassen. Nicht, wenn es um gerettet werden geht. Hast du keine Chance, etwas beizutragen. Du wirst es nicht schaffen. Aber wenn du eine Beziehung zu Jesus hast und gerettet bist, dann ist es sehr wohl wichtig, wie hingegeben du dein Leben an Jesus lebst oder auch nicht. Und Jesus sagt oft, sammelt euch Schätze im Himmel, wo kein Rost sie frisst, keine Motten sie fressen, wo keine Diebe sie stehlen können. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde. Schätze auf der Erde gehen kaputt. Du nimmst nichts mit, außer das, was du zu deiner Lebzeit aufs himmlische Bankkonto eingezahlt hast, wenn ich mal diesen gefährlichen Ausdruck benutzen darf. Jesus benutzt ihn selber. Der Maßstab dabei ist, und das ist wichtig vielleicht für diesen Zusammenhang, der Maßstab ist dabei nicht, wie viel du in absoluten Zahlen gibst. Also der eine gibt 1000 Euro und der andere gibt 500 Euro, der eine wirft seine ganzen Begabungen in der andere nur eine oder so. Das ist nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist immer, wie viel hat Gott dir anvertraut? Im Verhältnis dazu wird Gott schauen, was du ihm gegeben hast. Ihr kennt vielleicht diese Geschichte, wo Jesus vor dem Opferkasten im Tempel sitzt und da guckt er, läuft ein Reicher rein und schmeißt einen Haufen Geld in diesen Opferkasten. Und das war damals bei den Juden so, da wurde das aufgerufen. Das war ja interessant hier. Der Immanuel hat 600 Euro eingeschmissen. So haben die das ausgerufen. Ne? Und so. Aber nur die großen Beträge. Ne? Und dann kommt eine, die lässt so zwei Münzen reinklimpern. Das ist nicht mal der Erwähnenswert. Und da sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich sage euch, die hat mehr eingeschmissen als der. Jesus, Mathematik, Arithmetik, nicht richtig aufgepasst. Ne? 2 Cent sind nicht 600 Euro. Ja? Die hat der natürlich mehr eingeschmissen. Und dann sagt Jesus, nein, nein, er hat nur von seinem Reichtum was gegeben. Das ist lang nicht so viel wert, wie wenn die alles gegeben hat. Also, die Verhältnismäßigkeit ist für Gott offensichtlich sehr wichtig, wenn wir überhaupt von einem Bankkonto im Himmel sprechen. Nicht das, was du in absoluten Zahlen gibst, sonst hätten die in Afrika aufwachsen, ja von vornherein schon verloren gegenüber uns. Dann müsst ihr nur einen halben Monatslohn einzahlen, so viel können die vielleicht ihr Leben lang nicht geben. Ja? Könnt mich als guter Deutscher auch noch ganz vorne mit einkaufen. Aber so ist Gott nicht. Der schaut, was du kannst und wie viel du kannst. Und so wird er ganz genau hinschauen. Als aber der junge Mann das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Der hat gemerkt, jetzt bin ich an dem Punkt getroffen, wo es wirklich weh tut. Es hat sich etwas zwischen Gott und mich geschoben. Und das ist mein Reichtum. Mein Patenonkel und meine Patentante sind Millionäre. Mein Patenonkel ist schon gestorben, der Bruder von meinem Papa, Schwester von meiner Mama, sind beides Millionäre. Er ist gestorben, sie lebt noch. Und ich habe bei beiden den Eindruck gehabt, sie sind in einer christlichen Familie aufgewachsen, haben Jesus kennengelernt als junge Leute. Und bei allen beiden hatte ich den Eindruck, dass sie sich von Jesus weggelebt haben und dass sie kein Leben mit Jesus gelebt haben. Warum? Wegen ihrem Geld. Das hat sie davon abgebracht. Das verdammte Geld, wenn man verdammt benutzen darf, dann ist es an diesem Punkt richtig benutzt. Das verdammte Geld, das Menschen davon abbringt, Schätze im Himmel zu sammeln und sie dazu verleitet, hier zu sammeln, mir was aufzubauen. Geld war der Gott dieses Mannes. Was ist dein Gott? Es muss nicht unbedingt Geld sein. Manche von euch haben vielleicht viel zu wenig, um ihr Herz dran zu hängen. Aber was ist dein Gott? An was hängt dein Herz? Was schiebt sich zwischen Gott und dich? Wo bist du in der Gefahr, etwas über Gott zu setzen? Jesus zeigt diesem jungen Mann in diesem Punkt, hey, du kannst die Gebote gar nicht einhalten. Du denkst vielleicht, weil du toll mit den Leuten umgehst, zweite Tafel des Gesetzes, dann funktioniert es, aber es gibt noch mehr. Das Verhältnis zwischen dir und Gott stimmt kein Meter. Hier solltest du dran arbeiten. Du solltest merken, Mann, ich kann es nicht. Du solltest kapitulieren und sagen, Herr, gibt es einen anderen Weg, gerettet zu werden? Ich kann das nicht einhalten. Aber nein, dieser junge Mann lässt sich darauf nicht ein. Er geht lieber weg. Dabei hat ihn Jesus zum Glauben gerufen. Er hat ihn eigentlich in diese zweite Möglichkeit gerufen. Hey, du folge mir nach. Es geht nicht darum, perfekt zu leben, das schafft keiner. Jesus nachzufolgen ist das Entscheidende. Dann können wir gerettet werden. Wenn wir Jesus nachfolgen, unser Leben ihm überlassen, dann können wir gerettet werden. Aber auch auf dieser Ebene versagt er. Er geht einfach weg. Er ist nicht bereit, Jesus die erste Stelle in seinem Leben zu geben. Wie viele Menschen verlieren ihr ewiges Seelenheil deswegen, weil etwas anderes auf dieser Erde, und für uns ist oft das Geld, etwas anderes, wichtiger ist als Gott selber. Diese Verse versucht Jesus immer wieder, diesen jungen Mann zu packen und aus dem alten Bund, von der Ebene des Gesetzes wegzuziehen zum neuen Bund, ihm zu zeigen, du schaffst das nicht, du kannst das nicht einhalten. Theoretisch wärst du gerettet, wenn du alles hast, aber du kannst es nicht. Deswegen, ich zeige dir einen neuen Weg, aber er war nicht bereit. Er verabschiedet sich hier und geht. Und jetzt fängt Jesus an und lehrt seine Jünger und zeigt ihnen, was das Problem eigentlich ist und dass er gern diesen Mann viel weitergeführt hätte, aber der es überhaupt gar nicht zugelassen hat. Ich habe den dritten Gedanken mal so überschrieben: Weißt du, dass schon alles getan ist? Weißt du, dass schon alles getan ist? Oh, ich habe es vergessen. Egal. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wahrlich, ich sage euch, ein Reicher hat es schwer, in das Reich der Himmel reinzukommen. Man könnte auch übersetzen, es ist brutal hart für einen Reichen, in das Himmelreich reinzukommen. Es ist fast unmöglich. Mit wie vielen Schwierigkeiten ist es verbunden? Und Jesus sagt es ja nachher im Vers 26, macht er eigentlich deutlich, es ist fast unmöglich. Reichtum kann so ein harter Griff für unser Leben sein. Lasst uns das bitte nicht so schnell abschieben auf die, die wirklich Kohle haben, dass wir sagen, hey, ich bin Durchschnittsverdiener. Ich bin hier nett gemeint. Ja? Wir leben in einem der reichsten Länder der Erde. Wir gehören innerhalb von Deutschland, sind wir das drittreichste Bundesland. Ne? Also vom Durchschnittsverdienst her, nur noch Bayern und Hessen verdient man im Durchschnitt mehr als in Baden-Württemberg. Das heißt, wir gehören, wenn überhaupt, definitiv weltweit gesehen zu den Reichen. Wenn du Durchschnittsverdiener bist, gehörst du zu den reichsten Menschen der Welt. Für uns ist es geschrieben, für dich und für mich. Jesus bekräftigt es nochmal mit einem Beispiel, Vers 24. Wiederum sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Es ist ein Kamel durch ein Nadelöhr, wie soll denn das gehen? Ja? Ich habe Hauswirtschaftsunterricht gehabt in der Schule. Sieht man mir nicht an, aber ich war gut im Nähen, im Handnähen. Ja? Ich erinnere mich noch, ich habe auch ein Kamel genäht, glaube ich sogar. So ein kleines Kissen in Kamelform. Und das ist schon hart. So einen Faden einzufädeln, ihr wisst es ja, der Faden, der ist schon so, man kann es gar nicht darstellen, ja. Kennt ihr noch Handnähen? Ja, so. Also die verbildeten Gymnasiasten wissen nicht, von was ich rede, aber die anderen, die am echten Leben partizipieren, die wissen, was ich meine, ja. Da gibt es so einen dünnen Faden und der muss durch dieses Nadelöhr durch und du sitzt da und zack, nochmal ein Stück abschneiden und zack, und verstichte die Hand und, ach, elend, elend. Und jetzt versuchen wir, einen Kamel da durchzudrücken. Wird schwierig, sage ich mal. Wird schwierig. Gibt eine große Sauerei. Ja, jetzt habt ihr ein Bild im Kopf, ha? Super. Und die Jünger haben das Bild verstanden. Es gab viele Leute, die haben versucht, dieses Bild wegzuerklären. Die haben gesagt, es gibt so ein Tor in Jerusalem, wo Nadelöhr heißt. Und wenn da ein Kamel durch will, muss es die Lasten abladen. Und so müssen wir die Lasten abladen, um durchzukommen. Aber nur nebenbei, die Jünger wussten ganz genau, wie es ist. Das meinen nämlich genauso, wie er es gesagt hat. Ein Kamel durch Nadel, das geht einfach nicht. Das geht einfach nicht. Deswegen sagen sie auch, seine Jünger, als sie das hörten, entsetzten sich sehr und sprachen, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Ist ja unmöglich. Das geht gar nicht. Verloren. Und jetzt kommt der Break. In diesem Moment verlässt Jesus den Boden des Gesetzes, wo es immer um das Tun geht. Wenn du auf der Ebene des Tun Gott begegnen möchtest und gerettet werden willst, bist du wie der, der ein Kamel durch ein Nadelöhr einfädeln will. Unmöglich. Riesensauerei. Aber jetzt, die Handwirtschaftler, so. Aber wenn du dich einlässt darauf, dass Jesus dich jetzt auf eine neue Ebene stellen will, dann kannst du gerettet werden. Denn Jesus sagt hier, Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen, bei den Menschen ist dies unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Wie kannst du gerettet werden? Nicht indem du tust, sondern indem Jesus dich rettet, indem du dich retten lässt von ihm. Der Harry, einer unserer Ältesten, der da hinten sitzt und so schöne Bilder auf seinen Armen hat, der hat einen Motorradclub. Ja, sorry, Harry, mit dem wieder absprochen. Du kannst irgendeinen Stopp sagen, wenn ich nichts weiter erzählen soll. Auf jeden Fall, er war vor einiger Zeit, ich glaube im letzten Jahr, haben die ein Clubtreffen gehabt mit ihren europäischen Clubkollegen. Im Bibelheim, ist ja schon ganz spannend, im Bibelheim in Bethanien, wo die sagen wir, Rockzopf-Dud-Mamis rumrennen und dann der Harry mit seinen Verbrecherkollegen, also entschuldige, die sehen nur so aus. Ja, die sehen nur so aus. Es war wie im Film. Ja, und dann haben sie so eine große, ein Event gehabt, am Samstagabend war das, glaube ich, und der Harry hat mich eingeladen. Er hat gesagt, kommst du vorbei und so. Und dann habe ich gesagt, was soll ich da anziehen? Sagt er. Sag mal so, ich habe mich schon ein bisschen overdressed gefühlt oder underdressed, je nachdem, wie man das so jetzt ausdrücken will. Auf jeden Fall, als da ankam, es sah wirklich so aus wie, ja, meine Mutter hätte gesagt, wie aus der Hölle, aber es war wahrscheinlich nicht so. Es war wie im Himmel, als man die Leute in die Augen geguckt hat. Es waren wirklich Menschen, die sehen im ersten Blick aus wie Verbrecher, sind vielleicht auch ehemalige Verbrecher. Aber wenn du in ihre Augen siehst, siehst du die Liebe Jesu und die Herzlichkeit, mit der es miteinander umgegangen war, wunderschön zu erleben. Und da darf man nur als geladener Gast hin, könnt ihr euch vom Harry mal dieses Reglementant, das ist hochkompliziert, erklären lassen. Man darf da nur als geladener Gast hin. Ja? Und dann komme ich an mit meinem H&M C&A-Style oder so. Und das ist nicht das, was da so gang und gäbe ist. Und dann läufst du auf dieses Gelände auf und dann begegnet dir der Erste und sagt, was willst du hier? Ja? Mist erkannt. Und dann kommt der Harry und sagt einfach, der gehört zu mir. Und damit war die Frage geklärt. Der gehört zu mir. Damit war die Frage geklärt. Und ich war herzlich aufgenommen, war dabei, konnte mich unterhalten, auch mit den Leuten aus Australien oder Wales, die gekommen sind, die zur Leitungsebene gehören weltweit. Und es war wunderschön, das zu erleben, wie Gott auch in der Biker-Szene, sage ich mal, wirkt. Aber das Entscheidende war, der gehört zu mir. Und so einfach ist es mit Jesus. Der ist es, der Break, den wir gehen müssen. Nicht das Kamel durch das Nadelöhr quetschen, sondern sich an Jesus hängen und sagen, der gehört zu mir. Jesus nimmt dich mit vor Gottes Thron und sagt, der gehört zu mir. So einfach ist es, gerettet zu werden von Jesus. Du musst die Bankrotterklärung unterschreiben. Du musst den Insolvenzantrag unterschreiben über dein Leben und sagen, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, aber du kannst alles. Und dann gehörst du zu Jesus und kommst mit durch. Für Jesus ist es kein Problem. Okay, jetzt haben wir das kapiert. Auf der Ebene des Gesetzes kann keiner von uns Gott begegnen, haben wir alle verloren. Auf der Ebene der Gnade, des Glaubens, des neuen Bundes ist Jesus, der alles für uns erfüllt, ist Jesus, der uns mit durchbringt. Wir gehören zu ihm. Heißt es nun, da man früher alles tun musste, um gerettet zu werden, konnte keiner. Jetzt muss ich nichts mehr tun, kann einfach chillen den ganzen Tag, in der Ecke hängen, mal wenn ich Lust habe, ein bisschen was machen und sonst nicht. Dem wirkt Jesus entgegen in seinem letzten Teil und sagt, deswegen sind die Prinzipien des alten Bundes noch lange nicht aufgehoben. Die gelten auch für uns, sind für uns auch wichtig, auch wenn sie uns keine Rettung geben. Denn Rettung gibt es allein aus Gnade. Der vierte Gedanke. Weißt du, welcher Lohn dich eigentlich erwartet? Ab Vers 27. Da antwortet Petrus und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür zuteil? Klingt ein bisschen arrogant, sag ich mal. Hey, was kriegen wir eigentlich? Du hast gesagt, das war die Bedingung mit dem Verlassen und dir nachfolgen. Das haben wir gemacht. Was kriegen wir dafür? Obwohl er hat ja sein Haus noch gehabt im See Genezareth und seine Frau und so. Naja, aber im Prinzip. Ne? Und Jesus tut ihn gar nicht kritisieren an der Stelle. Er nimmt es tatsächlich ernst, dass Petrus aus seiner Sicht alles losgelassen hat und Jesus nachgefolgt ist. Und man darf bei Jesus auch diese Frage stellen. Was bekomme ich eigentlich? Jesus motzt da nicht. Jesus aber sprach zu ihm, Vers 28, wahrlich, ich sag euch, ihr, die ihr immer nachgefolgt seid, werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, auch auf 12 Thronen sitzen, die 12 Stämme Israels richten. Jesus tut dir fast eine Schwurformel verwenden. Er sagt, wahrlich, wahrlich, so eine stattliche Erklärung. Ich versichere dir auf jeden Fall, ich als Autorität des Himmels, wenn bei der Wiedergeburt, das heißt, wenn der Himmel und die Erde wiederhergestellt werden, ist, ich denke mal, ein Hinweis auf das Königreich Gottes auf der Erde, das kommt, wir nennen es das tausendjährige Reich, das irgendwann mal, sage ich mal, auf dieser Erde stattfinden wird, wenn mich die Bibel richtig versteht, da werden wir mitregieren, mitherrschen. Ich denke, dass er hier das beispielhaft für alle Christen gemeint hat. Manche würden vielleicht sagen, es ist speziell nur für die Jünger. Es gibt in jedem Fall Lohn für das Handeln, Rettung. Rettung lässt sich nicht erzwingen, das ist Gnade allein. Aber wenn wir gerettet sind, dann geht es wirklich darum auch, dass wir konsequent Jesus nachfolgen. mit unserem Leben. Im letzten Jahr beim Sportcamp war ein junger Iraner mit dabei am Start. Der war relativ frisch zum Glauben gekommen, 25 Jahre. Er hat alles verloren. Er hat alles verloren, weil er Jesus nachgefolgt ist. Seine Frau, seine Familie, alles. Und ich habe mich so gefreut, wie er leidenschaftlich von Jesus gesprochen hat, ne? Und wie er das wollte, wie er versucht hat, den anderen Menschen, die aus Algerien in Marokko waren, da waren und so weiter, von Jesus weiterzuerzählen. Und dieser junge Mann hat eine Wohnung gesucht hier in Karlsruhe. Er war sozusagen der Asylantrag lief durch, er war Profisportler auch, ne? Und konnte man in Deutschland gut brauchen, so jemand. Und der Asylantrag ging durch und er hat einfach nur eine Wohnung gesucht. Das Arbeitsamt hätte das bezahlt sozusagen für ihn. Er hätte hier wohnen können. Und er hat uns als Christen gefragt, das sind verschiedene Gemeinden, dass wir ihm eine Wohnung suchen. Meinte, ich hätte eine gefunden? Ich habe auch hier in der Gemeinde rumgefragt. Sobald die gehört haben, das Such für einen Iraner, war auf einmal keine Wohnung mehr frei. Es gab Leute, die zu mir gekommen sind, hey, ich habe eine Wohnung. Könntest du gucken, ob jemand da einziehen will? Und er sagt, ja, ich hätte jemand. Und wo, ah, cool. Und dann sagt, ja, ein Christen aus dem Iran. Oh, nee, dann nicht. Wisst ihr, wie weh mir das getan hat? Und Jesus sagt hier, wer seinen Vater, jeder, der Häuser, Brüder, Schwester oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Ecke verlassen hat, um meines Namens willen, der wird das hundertfältig empfangen und das ewige Leben erben. Jesus verspricht eigentlich, dass wenn wir etwas aufgeben für ihn, dass es uns zurückgibt. Und ich weiß das und es tut mir so leid, wenn wir als Mitchristen versuchen, Gottes Plan durchzustreichen. Wie gern würde Jesus dich verwenden, um dieses Wort wahrzumachen im Leben deiner Mitgeschwister. Dass Menschen unter uns vielleicht, die aus dem atheistischen Hintergrund kommen oder aus dem muslimischen Hintergrund kommen oder sonst wie, die sich positionieren, sagen, ich will zu Jesus gehören und auf einmal alles verlieren, ihr persönliches Umfeld, dass die bei uns hier eine neue Familie finden. Wir haben so Menschen in der Teenie-Arbeit, bei den Teenies haben wir solche Teenies, die sich für Jesus entscheiden, die vor mir sitzen und weinen und sagen, meine Mutter sagt, du, was willst du bei diesen Christen? Bei denen hast du nichts verloren. Meine Mutter geht mich an, körperlich an, wenn ich zu euch komme, aber ich will zu Gott gehören. Ich will zu dieser Gemeinde gehören. Finden die bei uns Heimat? Dass sie aufgenommen sind hier und eine neue Familie finden. Jesus ist so wunderbar, wie er hier diesen Abschluss macht, sage ich mal. Er sagt, es reicht Jesus gar nicht, einfach uns nur zu retten, sondern er will uns überschütten mit Geschenke. Er will uns zum Mitregieren, zum Mitherrschen, zum Miterben einsetzen. Wenn du zu Jesus gehörst, gehört dir das ganze All. Epheser Kapitel 2 spricht Jesus, dass er uns als Erben eingesetzt hat, Gott, dass wir mit Jesus alles erben. 1. Korinther Kapitel 6 spricht Jesus davon, dass wir mit in die Verwaltungsaufgaben der Ewigkeit hineingenommen werden und mitregieren werden, wenn wir zu ihm gehören. Der Lohngedanke ist absolut legitim und deswegen beendet Jesus das hier auch. Viele von den Ersten werden Letzte und Letzte werden Erste sein. Im Himmel wird es hinsichtlich der Rettung keinen Unterschied geben. Das werden wir nächste Woche noch hören beim Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Aber hinsichtlich des Lohnes, welche Aufgaben wir im Himmel bekommen, schon. Denn da wird es Leute geben, die bei uns hier vielleicht eine hohe Stellung einnehmen, die vorne stehen, die viel haben, die reich sind, die angesehen sind oder in irgendeiner sonstigen Weise hervorgehoben und die im Himmel das nicht sind. Weil das, was Gott in ihr Leben reingelegt hat, haben sie einfach brach liegen lassen, haben es vergraben und haben gesagt, nee, will ich nicht, ich will für mich leben. Und andere, die für uns vielleicht hier unscheinbar drin sitzen, du sitzt vielleicht hier drin, denkst, ich kann überhaupt nicht, ich kann gar nicht viel, ich habe gar nicht viel mitgekriegt an Begabung oder Geld sowieso nicht und so. Du bist vielleicht ziemlich weit vorne, wenn du das Wenige, was du hast, Gott ganz zur Verfügung stellst und sagst, ich will es für dich einsetzen, denn der Schatz im Himmel ist mir wesentlich wichtiger als alles, was ich hier auf der Erde gewinnen könnte. Ich komme zum Schluss. Reich oder reich in Gott? Das ist die Frage, der wir heute nachgegangen sind. Und ich denke, in Bezug auf deine Rettung ist es völlig egal, ob du reich oder mittelreich bist oder arm bist. Du kannst dir nichts einkaufen durch deine Taten. Egal, was du tust, wie du dich einsetzt, das wird dich nicht retten. Retten kannst du allein durch Jesus werden. Das Unmögliche wird möglich, wenn du dich an ihn hängst und Jesus steht vor Gott und sagt, der gehört zu mir. Dann kannst du gerettet werden. Aber für die legitime Frage nach dem Lohn im Himmel zählt die Verhältnismäßigkeit. Und da ist jeder von euch gefordert, was hat Jesus in mein Leben reingelegt, Gott? Und wie kann ich das so einsetzen, dass er sich dran freut? Hängt euch ganz an Gott, ganz an Jesus, folgt ihm konsequent nach. Das sind eigentlich die Aufforderungen, die aus diesem Bibeltext an uns herangetragen werden. Damit können wir Schätze im Himmel sammeln, die euch erwarten werden, wenn ihr in der Ewigkeit ankommt. Amen.
Wir hoffen, was du gehört hast, war hilfreich für dich. Wenn du weitere Fragen hast, kannst du dich gerne an Pastor Immanuel wenden unter email@immanuel-grauer.de.